Ich starte mit einem kleinen Witz, sage ich vorneweg, der nicht auf dumme Gedanken kommt. Ein Mann fährt auf der Autobahn nachts und plötzlich kommt im Radio eine Warnmeldung. Achtung, auf der A7 kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Der Mann sagt nur, einer? Hunderte? Das ist so die Frage manchmal, ne? Wer ist hier eigentlich der Falschfahrer? Wer ist hier eigentlich falsch unterwegs? Um diese Frage, finde ich, geht es auch bei unserem Thema heute. Bei dieser Frage, in Gottes Nähe kann ich zur Ruhe kommen, und bei der biblischen Geschichte, um die es heute geht, nämlich die Geschichte von Martha und Maria. Das war so, Jesus zog mit seinen Schülern, seinen Jüngern so durchs Land. Er hatte keinen festen Wohnsitz, er wurde immer von Leuten, die ihm wohlgesonnen waren oder die ihn dauerhaft unterstützten, aufgenommen. Und das war auch in dieser Geschichte so, da wurde er von zwei Frauen aufgenommen, Martha und Maria. Martha ganz offensichtlich die Ältere, Maria die Jüngere, sie hatten auch noch einen Bruder, Lazarus. Von den Eltern hören wir nichts, wahrscheinlich verstorben. Die Frauen haben das Haus und den Hof übernommen und weitergeführt. Und sie nehmen eben Jesus auf. Ganz bekannte Geschichte. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass man ganz genau hinschaut. Die Geschichte geht los damit, dass die beiden vorgestellt werden. Martha und Maria. Und dann, ganz wichtig in so Geschichten, was wird betont? Was wird rausgestellt? Gegensätze sind oft wichtig. Hier fällt sofort ein Gegensatz ins Auge. Die Schwestern verhalten sich unterschiedlich. Ich stelle es mal heraus. Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus hin und hört den Worten von Jesus zu. Martha aber, ne, da ist es schon markiert. Martha aber war ganz in Anspruch genommen von den vielen Aufgaben. Wörtlich steht hier, sie war total beschäftigt mit ganz vielen Diensten. Diakonie, ganz viel Diakonie. Sie hat die Gäste bewirtet und das vorbereitet. Kam ja wahrscheinlich, ohne eine Mail vorher geschickt zu haben oder angerufen zu haben. Schlafgelegenheiten bereitstellen. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Jesus war ja nicht alleine. Mindestens 12 weitere waren dabei. Wahrscheinlich noch mehr. Wir würden heute sagen, Martha, die war voll im Stress. Die war voll am Rotieren, hektisch am Arbeiten. Und dann hat sie immer wieder gedacht, warum sitzt da meine Schwester so ruhig rum? Warum sitzt sie da so seelenruhig bei Jesus? Die sollte mir doch eigentlich helfen. Vielleicht war sie so norddeutsch. Vielleicht hat sie erstmal ihren Ärger runtergeschluckt. Vielleicht war sie auch eher süddeutsch und hat so Anmerkungen gemacht. Vielleicht ein bisschen besonders laut mit den Töpfen geklappert. Hoffentlich merkt sie es, was ich meine. Aber irgendwann hat es Martha gelangt. Sie sagte, jetzt gehe ich zu Jesus und dann wird der sie vor versammelter Mannschaft nach in die Küche schicken, zu mir. Sie hat ja nicht hören wollen auf meine Anmerkungen oder meine Andeutungen. So, sie geht zu Jesus. Sie unterspricht das Gespräch, was sie da so führen und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass ich die ganze Arbeit alleine mache? Ihr seht vielleicht, da ist wieder so ein Gegensatz. Oben die vielen Dienste und ich mache sie alleine. Das passt doch nicht. Das geht doch nicht. Die viele Arbeit und ich damit alleine. Und sie hat natürlich eine klare Erwartung, was Jesus tun soll. Ne? Wenn man so fragt, kümmert es dich nicht? Ja, natürlich kümmert es Jesus. Natürlich muss er die Schwester in die Küche schicken oder zum Arbeiten schicken. Aber Martha geht auf Nummer sicher. Sie sagt das nicht nur so indirekt, sie sagt doch, sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und jetzt kommt die Überraschung für alle, die die Geschichte noch nicht kennen. Das ist oft so, wenn man mit Jesus zu tun hat, dass das überraschend ist. Jesus sagt nicht, Martha, du hast total recht, Maria, du weißt, wo dein Platz ist. Jesus sagt auch nicht, Martha, eigentlich hast du ja recht, aber wir sehen das Ganze mal seelsorgerlich. Heute darfst du mal als Ausnahme hier bleiben. Nein, Jesus sagt was ganz anderes. Er geht ganz liebevoll auf diese Martha ein. Er sagt zweimal ihren Namen, Martha, Martha. Ganz viel Wertschätzung, ganz viel Nähe. Und doch sagt er ihr deutlich, Martha, deine Schwester, die macht es genau richtig. Maria ist nicht die Falschfahrerin. Du bist hier gerade falsch unterwegs. Das wurde ja schon in der Geschichte genannt oben, ne, dass sie mit den vielen Diensten, den vielen Aufgaben total im Stress ist. Aber Jesus sagt hier nicht nur, Mensch, mach dir es mal ein bisschen leichter. Mach doch mal den zweiten Gang vom Essen, den kannst du weglassen. Oder die Dekoration war zu aufwendig. Mach ein bisschen weniger. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt der Martha, wie es in ihrem Inneren aussieht. Er sagt, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Und das ist was Inneres, was er hier sagt. Martha, ich sehe, wie du innerlich voller Sorgen und Unruhe bist. Wie du innerlich von den Sorgen und Ängsten getrieben wirst und wie du einfach nicht zur Ruhe kommst. Es geht hier nicht um, wie viel mache ich, wie viele Aufgaben mache ich. Es geht, was macht es mit dir in deinem Inneren? Und das ist dieser Tiefenblick, den Jesus hatte. Den er hier der Martha sagt, so diese Diagnose. Martha, du bist innerlich gefangen in Sorgen und Unruhe. Und das ist jetzt die Frage an uns. Kann das sein, dass diese Diagnose auch auf uns zutrifft? Ich habe in den letzten Wochen nach den Sommerferien gemerkt, dass diese Diagnose sehr wohl auf mich zutrifft. Es gibt ja einerseits die äußere Arbeit, die vielen Aufgaben, die wir erledigen. Jetzt kommt das Fahrrad ins Spiel. Die äußeren Aufgaben, das ist für mich mal das in die Pedale treten, ne? Martha, die deckt den Tisch, sie kocht Essen, mehrere Töpfe gleichzeitig. Ich schreibe vielleicht Mails, führe Telefonate, bereite Andachten vor. Das ist so die äußere Arbeit. Mal machen wir das schneller, mal machen wir es ein bisschen gemächlicher. Egal, was du tust, du hast Aufgaben an einem Tag. Und dann irgendwann kommt der Feierabend. Und dann hörst du auf mit der Arbeit. Du trittst nicht mehr in die Pedale. Aber du siehst, das Rad läuft immer noch. Und das ist, würde ich sagen, die innere Arbeit. Die innere Unruhe. Die Gedanken, die gehen oft weiter, ne? Habe ich es richtig so gemacht, wie ich es vorhin gemacht habe? War die Entscheidung richtig? Hätte ich es vielleicht lieber so sagen sollen? Was denken die anderen jetzt? Oh, so viel ist heute wieder, was nicht geschafft wurde. Wie wird das morgen werden? Wird das morgen besser werden? Kriege ich das wieder morgen nicht auf die Reihe, komme ich wieder morgen nicht zur Ruhe? Das sind so die inneren Gedanken, ne? Das innere Rotieren. Das geht auf dem Sofa oft weiter. Und was ist das? Das sind Sorgen und Ängste. Und das habe ich gemerkt, so nach dem Urlaub. Auch wenn ich abends fertig bin mit meiner Arbeit, da läuft innerlich noch was weiter. Ich bin sehr, sehr schlecht zur Ruhe gekommen. Ich habe gemerkt, das Herz klopft immer noch, so wie so eine Nervosität. Eine Aufregung, innere Unruhe. Und auch nachts, wenn ich aufgewacht bin, da war das auch so da. Und ich habe erst gedacht, das liegt halt an der ersten vollen Woche. War ja auch richtig viel in der ersten Woche. In der zweiten Woche wird es bestimmt besser. Da war weniger Arbeit, das stimmt. Aber doch die gleiche Unruhe. Und da fiel mir auf, die Unruhe, die kommt eigentlich vor allem von dieser inneren Arbeit. Den Gedanken, die da so rasen. Und das, denke ich, ist ein ganz, ganz riesiges Thema in unserer Gesellschaft. Äußere Arbeit wird oft weniger anstrengend, nicht so körperlich mehr so hart wie früher. Auch zeitmäßig, wir arbeiten weniger. Und doch haben wir viel, viel mehr kleine Sachen zu tun und vor allem viel, viel mehr Gedanken, die uns so beschäftigen. Und wie kommen wir dann noch zur Ruhe? Was machen wir? Was machst du, um zur Ruhe zu kommen? Unser häufigstes Rezept ist die Ablenkung. Mal auf andere Gedanken kommen. Man setzt sich meistens abends eben nicht nur aufs Sofa, sondern Fernseher an. Fernseher, Netflix, YouTube, was auch immer. Ablenkung. Habe ich auch gemacht. Ich habe nur gemerkt, das funktioniert irgendwie gar nicht. Es lenkt ab, aber es führt eigentlich nicht wirklich zur Ruhe. Und oft ist dieser Input genau wieder neue Arbeit, ne? Neue Sachen, die mich da beschäftigen. Neue Sachen, mit denen ich mich jetzt auseinandersetzen muss, auch am Feierabend noch. Und bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich dich einfach mal fragen, trifft davon was auf dich zu? Ist das für dich relevant? Hast du Schwierigkeiten, zur Ruhe zu kommen? Merkst du das? Wenn du willst, kannst du kurz nicken, aber ich möchte vor allem, dass du es innerlich für dich so festhältst. Ja, da ist was, da ist ein Thema, auf das ich achten sollte. Aber das Gute ist, Jesus stellt der Martha ja nicht nur eine Diagnose. So ist es. Weil das wissen wir ja oft, wie es ist. Aber was macht man denn dagegen? Was macht man denn anders? Und deswegen, Jesus sagt doch mehr als das. Du machst dir viele Sorgen und Mühen. Er redet weiter. Er sagt, das ist die Therapie von Jesus. Er sagt, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist wirklich nötig. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Da seht ihr vielleicht wieder so einen Gegensatz, ne? Ganz wichtig. Viele Sorgen und das eine. Vieles und das eine. Die vielen Aufgaben und Dinge, die vielen Gedanken innerlich und das eine, was wirklich wichtig ist. Martha steht für das Viele, die vielen Aufgaben äußerlich und die vielen Gedanken innerlich. Und Maria steht für die, die das eine wichtig nimmt, diese Zeit in Gottes Nähe, in Jesu Nähe. Maria nimmt sich das, sie setzt sich zu den Füßen von Jesus, sie hört zu. Und Martha dachte, die Maria soll so werden wie ich, effektiver, geschäftiger, effektiver im Leben, dass man was auf die Reihe kriegt. Und Jesus sagt der Martha, nee, Maria macht's genau richtig. Sie nimmt sich diese Zeit mit mir. Ich werde ihr diese Zeit nicht wegnehmen. Und eigentlich ist es schade, dass du dir selbst diese Zeit wegnimmst. Jesus lädt hier die Martha ein, komm, mach es so wie deine Schwester. Komm, nimm dir diese Zeit in meiner Nähe. Es ist toll, dass du an mich glaubst. Und es ist toll, dass du so viel für mich machst. Weil sonst hätte ich nichts zu essen heute, ne? Natürlich musste da was gemacht werden. Aber jetzt sei doch einfach mal bei mir. Häng den Topf am Feuer mal ein bisschen höher. Nicht Zähne zulegen, sondern Zähne ablegen, ne? Kommt vom Feuer, habe ich hier gelernt im Urlaub. Setz dich mal zu mir und hör meine Worte. Komm zur Ruhe bei mir. Denn darum geht es, bei mir sein und bei mir zur Ruhe kommen. In Gottes Nähe kannst du zur Ruhe kommen. Du Maria, du Martha, du Jonathan und auch du, der du heute hier bist. Das ist die Therapie, zu der Jesus uns einlädt. Und vielleicht kommt dir jetzt sofort ein Einwand in den Sinn. Aber das geht doch nicht. Was ist denn mit der vielen Arbeit? Soll die etwa liegen bleiben? Nein. Und das sagt Jesus hier auch gar nicht. Schaut mal genau auf diesen Gegensatz. Das Viele und das Eine. Was ist das für ein Gegensatz? Ist das ein Gegensatz zwischen gut und schlecht? Nee. Das ist ein Gegensatz zwischen gut und besser. Das sagt Jesus hier. Die Arbeiten, die Aufgaben, die sind nicht schlecht. Die sind gut. Jesus sagt nicht, das Ziel sollte sein, dass du den ganzen Tag die Beine hochlegst, meditierst, faulenzt, irgendwas genießt oder was auch immer. Oder auch nicht, das Ziel ist auch nicht, dass du den ganzen Tag nur betest. Wir Menschen, wir brauchen Aufgaben. Ob beruflich, familiär, ehrenamtlich, privat. Wir brauchen Aufgaben und wir haben Aufgaben. Und das ist sogar Gottes Plan, dass das so ist. Dass wir diese Welt gestalten. Das wichtigste Gebot von Jesus ist das Liebesgebot. Und die Bibel sagt, wir sollen einander lieben, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Und Gott will das gebrauchen, was wir tun. Gott segnet andere Menschen durch das, was wir tun. Heute durch die Leute, die den Gottesdienst gestalten. Und Martha, die segnet hier Jesus durch das, was sie tut. Das ist gut. Aber Jesus sagt ihr, es gibt noch was, das wichtiger ist als die vielen Aufgaben, die zu erledigen sind. Und das ist die Zeit mit mir, die Zeit mit Gott. Sich arbeiten, sich engagieren, arbeiten, Aufgaben erledigen, ist gut, ist wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass du diese Zeit mit mir dir nimmst und dir sie nicht nehmen lässt. Das Motto der Mönche, das war nicht nur beten, das war beten und arbeiten. Sie haben auch mehr gearbeitet, als sie gebetet haben. Aber sie sagten, beten und arbeiten, weil das Wichtigere ist. Vielleicht denkst du jetzt, okay, ich schreibe mir auf meine To-Do-Liste diese Aufgabe Zeit mit Gott ganz oben rein. Und so geht es dann morgen los. Vielleicht bist du auch eher so ein anderer Typ und sagst jetzt, boah, die Liste ist ja schon so lang, jetzt auch noch das? Was soll das denn? Und wir beide machen da einen Denkfehler, einen ganz großen Denkfehler, was die Zeit mit Gott angeht. Wir denken oft die Zeit mit Gott, das ist eine Aufgabe wie die anderen Aufgaben auch. Das ist eine Aufgabe, die ich tun muss, die ich erledigen muss. Ich lese Bibel, ich bete, ich rede mit Gott. Aber eigentlich bedeutet Zeit mit Gott, ich komme vor Gott, ich komme da zur Ruhe und ich lasse ihn machen. Ich lasse ihn was tun. Dazu nochmal das Fahrrad, ne? Wenn du eine Aufgabe erledigst auf deiner To-Do-List, egal ob es Dachrinne reparieren oder Frühstück machen ist, dann bist du aktiv, ne? Dann trittst du in die Pedale. Du trittst und wenn ich was repariere am Haus, dann bin ich froh, wenn es schnell fertig ist. Weil dann kann ich ja zur nächsten Aufgabe gehen, ne? Das muss man nicht nur unnötig in die Länge ziehen. Super, oder? Und so machen wir es oft auch mit der Zeit mit Gott. Mal schnell, mal kurz zwischendrin mir dafür Zeit nehmen. Effektiv die Zeit mit Gott abhandeln. Und das ist besser als nichts, auf jeden Fall. Aber es ist nicht das, worum es eigentlich geht. Zeit mit Gott heißt eigentlich nicht, ich rotiere da, ich drehe da am Rad, ich trete da in die Pedale. Schaut mal, was die Maria macht in der Geschichte. Was macht sie? Sie setzt sich hin. Also sie läuft nicht rum wie ein wildes Huhn. Sie setzt sich und sie hört. Sie redet gar nicht viel. Sie hört zu. Zeit mit Gott bedeutet, dass ich erstmal aufhöre, in die Pedale zu treten. Das machen wir den ganzen Tag. Wir treten in die Pedale von morgens bis abends. Und Zeit mit Gott heißt erstmal, ich lasse das sein. Und dann versuche ich auch das Innere zur Ruhe kommen zu lassen. Ich erlaube Gott, dass er das runterbremst. Geht manchmal ganz schnell und manchmal dauert es ganz schön lange. Aber das ist Zeit mit Gott, dass er das Äußere mal ruhen lässt und dass er auch mein Inneres runterbremst. Die Gedanken, innere Arbeit. Jesus sagt das ja oft in der Bibel, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, nicht eine Ablenkung. Ich gebe euch meinen Frieden. Und dann tut Gott noch viel mehr, wenn er das tut, wenn er uns zur Ruhe kommen lässt. Den Praktikern ist sicher aufgefallen, dass in dem Rad was nicht so ganz in Ordnung ist, ne? Das hat einen Achter. Wann kann man so einen Achter reparieren? Wenn das sich dreht? Nee, wenn es stillhält. Und das ist, was Gott tun möchte. Er will ja an uns was tun, an deiner und meiner Seele, an deinem und meinem Herz. Er will da Unruhe rausnehmen und er will auch manche andere Dinge da rausnehmen, was anderes reinlegen. Und das geht nur, wenn wir stillhalten. Das ist ähnlich wie beim Haare schneiden. Sagt meine Frau mir ständig, halt doch mal still. Sonst geht das so nicht so recht, ne? Wir wackeln aber ständig rum. Ich habe das in den letzten Wochen ganz stark erlebt, dass das so ist. Dass Gott das tut. Wenn wir es denn mal zulassen. Ich möchte das gern kurz erzählen, vor allem als Ermutigung für dich persönlich und als Einladung, das dir auch nicht entgehen zu lassen. Ich habe euch vorhin erzählt von der inneren Unruhe und dem vielen, was so war nach dem Urlaub. Ich habe den Kontrast halt sehr stark gespürt, ne, Urlaub, und jetzt auf einmal geht das los. Aber das war noch nicht alles. Ich bin ja mit einigen hier aus der Gemeinde in so einem Kurs in Lüneburg mit dabei, in der FEG, wo es so geht darum, mehr Zeit mit Gott verbringen, intensiver dran sein an Gott. Und da gab es ein Buch, was wir lesen sollten, Einfach Gebet, von Johannes Hartl, der dieses Lied vorhin gesungen hat. Ich habe es sehr geballt gelesen, weil ich habe es nicht so lange über die Zeit schon angefangen, ich habe es dann in diesen Wochen gelesen. Und da geht es ganz stark um diesen Aspekt, auch vor Gott zur Ruhe kommen. Und es ist nicht nur was dazu erklärt, es sind Übungen dabei, Gebetsübungen, Vorschläge, wie du das gestalten kannst. Und ich habe das gemacht und ich habe gemerkt, oh, da wird ja auf einmal was runtergebremst. Das ist ja cool. Das Herz schlägt nicht mehr so schnell. Ich schlafe nachts besser. Das fühlt sich auch viel besser an. Die Gedanken, die Sorgen, die kommen tatsächlich zur Ruhe. Mal dauert es länger, mal ist es effektiver, mal weniger, aber da passiert was. Das ist das Erste, was ich gemerkt habe. Das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich danach in der Bibel lese und bete, dann bin ich auf einmal viel offener. Da kommt da viel mehr an. Denn was ist denn, wenn wir da ständig am Rotieren sind, innerlich? Dann ist es ja ganz schwer, dass da Gott auch was uns sagt, bei uns was ankommen lässt. Johannes Hartl schreibt in seinem Buch mal so ganz frech, Gott ist da, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir oft nicht da sind. Und das ist cool und das möchte ich nicht mehr missen. Das möchte ich nicht mehr missen. Ich kann auf dieses bei Gott zur Ruhe kommen, in seiner Nähe, nicht mehr verzichten. Das ist für mich kein To-Do, was irgendwie nur reingequetscht werden muss, wie wenn ich das Auto zur Werkstatt bringen muss. Ich hasse das, aber es muss halt sein. Sondern es ist eigentlich ein riesiges Geschenk, diese Zeit mit Gott. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen und erleben, dass es das ist. Dass die Zeit mit Gott was ganz anderes ist als die anderen To-Dos. Es ist kein To-Do. Es ist ein Gott machen lassen. Und das ist meine Einladung heute an dich. Mach's nicht wie Martha, die sich diese Zeit über ihre äußere Geschäftigkeit und ihre inneren Gedankenkreise nehmen lässt. Lass dir diese Zeit nicht entgehen. Lass sie dir schenken. Schenk sie dir selbst. Schenk sie Gott und schenk sie dir. Komm bei Gott zur Ruhe und lass ihn an dir arbeiten. Ich habe auch einen Vorschlag mitgebracht, wie du das tun kannst. Der liegt draußen auf dem Tisch aus, der liegt ja auch hier vorne aus. Das ist eine Übung aus diesem Buch von Johannes Hartl. Ist auch gar nicht so unähnlich wie das, was Anke vorhin vorgeschlagen hat. Ihr könnt es mitnehmen, hat eine Vorderseite und eine Rückseite, ihr seht das schon. Aber ich möchte dich auch einladen, das nicht nur irgendwann mal zu Hause zu tun, wenn es auf deine Liste passt, sondern es jetzt zu tun. Jetzt hier, wo wir sind. Ich hoffe, du kannst dich darauf einlassen. Wenn nicht, dann sei einfach trotzdem dabei, ist auch okay. Aber das, was ich hier jetzt euch sage, ist überhaupt nichts Neues. Bevor das so komisch klingt vielleicht. Es ist eigentlich genau das, was wir in Liedern oft singen, ohne es richtig zu merken. Wir singen oft in dieser Gemeinde das Lied, Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, was im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe, bremse mich mal runter und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Na? Genau das zu tun. Das möchte ich dich einladen, dass wir das jetzt einfach zusammen 5 Minuten tun. Und ich schlage Folgendes vor, dass du, wenn du möchtest, dazu die Augen schließt, wenn das für dich okay ist, und dass du die Hände einfach so aufmachst. Das hat einen doppelten Sinn. Einerseits heißt das, drückst du äußerlich aus, Gott, ich will hier was loslassen. Ich will diesen Gedanken, der jetzt schon die ganze Zeit in meinem Kopf kreist, den halte ich jetzt nicht fest, da gehe ich nicht noch eine Schleife rum. Ich lasse den jetzt für diese Zeit einfach mal los. Diese Frage, so wichtig sie auch ist und so gut es auch ist, dass du dich damit beschäftigst, aber jetzt lasse ich sie einfach mal los. Das ist eine mit den offenen Händen, was loslassen. Und das andere, ne? Wer offene Hände hat, der kann auch was empfangen. Gott, ich möchte deine Ruhe, deinen Frieden empfangen, den du versprochen hast. Das ist die Bedeutung dieser Geste. Und ich werde einfach jetzt diese Strophe aus diesem Lied nochmal lesen als Gebet. Und dann lade ich euch ein, einfach in dieser Stille mal zu bleiben. Ihr braucht nicht auf die Uhr zu schauen, das mache ich für euch. Lasst das Handy weg, lasst die Uhr weg. Lasst euch nicht ablenken. Und wenn ihr kurz abgelenkt seid, loslassen und wieder dabei sein. Gott hat verheißen, dass er hier ist. Das haben wir vorhin in Anspruch genommen für diesen Gottesdienst. Das gilt auch ganz persönlich jetzt für dich. Lasst uns die Augen schließen, wenn ihr möchtet. Lasst ihr Hände aufmachen. Und ich bete einfach vorneweg diese erste Strophe. Herr, wir suchen deine Ruhe. Fern von dem Getöse dieser Welt. Wir hören jetzt auf mit allem, was wir tun. Und tun das eine, das im Leben zählt. Wir gehen jetzt im Geist vor dir auf die Knie und hören auf die Stimme unseres Herrn. Führe du unser Inneres zur Ruhe. Lass dein Feuer unsere Hast verzehren. Lass uns jetzt in dieser Zeit zur Ruhe kommen, vor dir.